Ja, guten Abend aus dem Radiokulturcafé in Wien. Wir beschäftigen uns heute mit einem Linzer Regisseur, der sich dem Medium Film verschrieben hat. Er hat einen sehr einfühlsamen Porträtfilm gemacht über 5 behinderte Menschen. Vorweg sei gesagt, diese Sendung wäre eigentlich als Diskussionssendung geplant gewesen. Allerdings haben uns sehr kurzfristig 2 Diskussionsteilnehmer abgesagt. Umso mehr freut uns, dass uns jetzt am Telefon aus Linz der Dieter Strauch zugeschaltet ist. Hallo Dieter,
schönen Abend. Grüß dich.
Und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Okay. Ja, so als Einstiegsfrage, was ist für dich das Faszinierende am Medium Film?
Es ist ganz unterschiedlich eigentlich. Man kann das sehr schwierig so einschränken. Es ist einfach das, was ich immer schon machen wollte, weil es mich am meisten bewegt, diese bewegten Bilder. Das ist das Faszinierende, dass man einfach Geschichten erzählen kann und den Menschen wirklich etwas mitgeben kann, was sie nicht jetzt nur für diese, sage ich mal, 1 Stunde oder 1,5 Stunden lang beschäftigt, sondern auch noch auf dem Nachhauseweg und tagelang meinetwegen, wo man einfach dann dahin sinnieren kann und trotzdem aber auch gut unterhalten war und einfach ein sehr positives Gefühl über kreative Auseinandersetzung mit einem Thema bekommen kann. Und da ist Film einfach als Vermittlungsmedium, finde ich, super und für meine Talente, meinetwegen, wenn ich so sagen darf, halt am besten geeignet.
Ja, und du hast jetzt, du hast dich in deinem letzten Dokumentarfilm Leben ohne Fassade mit behinderten Menschen zugewandt. Wieso waren es behinderte Menschen? Gab es da spezielle Beweggründe oder?
Ich bin eigentlich angesprochen worden darauf, dass eine integrative Theatergruppe aus Australien im Rahmen vom Kulturhauptstadtjahr 2009 in Linz ein Theaterprojekt auf die Beine stellt und ich sollte das mitdokumentieren und das ist dann über die Möglichkeiten der Finanzierung und so bin ich eigentlich dann warm worden mit dem Thema, weil ich gesehen habe, das ist natürlich stinkfad und man nur den Workshop begleitet und es wäre doch viel besser, wenn man diese lange Zeit, die man sowieso dann verbringt mit dem Thema, doch gleich in einen gescheiten Film gießen würde, wenn ich so sagen darf. Und so war es eigentlich relativ schnell klar, dass man da sich gute Protagonisten suchen muss, die einfach eine Geschichte zu erzählen haben aus ihrem Leben, über ihr Leben und uns Menschen ohne Beeinträchtigung, körperliche oder eben geistige, wirklich etwas vermitteln können aus dieser eigenen Lebenswelt, in der sie quasi leben. Und das ist dann halt über ein Jahr lang produziert worden von mir und ja, jetzt steht eben Leben ohne Fassade, ist im April 2010 in Linz präsentiert worden.
Wie hast du diese Suche gestaltet? Sind die auf dich zugekommen oder wie war der Prozess der Suche?
Der Prozess der Suche war immer noch über diesen Auftrag zur Dokumentierung dieses Workshops gekoppelt quasi. Ich habe einfach mal geschaut, welche Theatergruppen machen damit, was sind das für Menschen, habe dann eine Theatergruppe in Gallnerkirchen kennengelernt, wo sofort eine Zusage da war und ein gutes Verständnis. Das ist mir dann eine Woche vor Drehbeginn abgesagt worden wieder, diese Theatergruppe, und ich habe dann quasi vom Nullpunkt weg neue Menschen suchen müssen und habe die dann in Grein und auch in Linz während der Workshop-Arbeit eigentlich auch erst gefunden und das war mein Glück quasi, dass die erste Gruppe dann abgesagt hat, weil die Leute, die ich da jetzt habe, sind so dermaßen vielschichtig in ihrer Unterschiedlichkeit, dass sie wirklich einen breiten Bogen in diesem Film erzählen können, der spannend ist für 82 Minuten, weil sie eben zum Beispiel nicht betreut wohnen, sondern jeder für sich oder zu Hause bei den Eltern, weil sie Beziehungen haben, weil die Gruppe an und für sich sehr, sehr spannend ist und einen schönen Spiegel unserer Gesellschaft eigentlich uns als Betrachter dann vorhält, was jetzt Arbeit betrifft, Sexualität, die Sichtweise in unserer Gesellschaft, den Menschen mit Beeinträchtigung gegenüber etc. etc.
Und war es schwierig oder wie ist das vonstatten gegangen, dass du als nicht behinderter Mensch in in die Lebenswelten, und wer den Film gesehen hat, der weiß ja, dass du doch ziemlich nah am Geschehen und in den Lebenswelten der behinderten Menschen drin warst. Wie hast du das geschafft, mit der Kamera so nah in die Lebenswelten reinzukommen?
Das ist, glaube ich, mehreren Faktoren geschuldet. Auf der einen Seite haben wir den Film in einem minimalen Team gedreht, sprich ihr als Regisseur war eben auch Kameramann, und dann hat es eigentlich nur mehr den englischen Sound Engineer gegeben, der halt für den Ton zuständig war. Das heißt, wir waren zu zweit mit einer, die Kameras werden ja immer kleiner, mit einer mittelgroßen High Definition Kamera gefilmt, und dann ist eben nur mehr die Tonangel und das Mikrofon noch da, und das sind zwei Menschen im Raum, da geht es schon mal einfacher. Das habe ich aus einer Produktion, die ich davor gemacht habe, über Frauen im Reggae-Business schon gesehen, wo wir mit einem noch kleineren Team oder mit einer kleineren Kamera gedreht haben, dass einfach da von den Menschen, die porträtiert werden, sehr viel mehr Bereitschaft da ist, dass man dieses Filmteam auch ins Wohnzimmer quasi hineinlässt, und wenn man mal im Wohnzimmer ist, ist der Weg ins Herz natürlich auch nicht mehr so weit. Das war sehr interessant, und die Menschen, die ich dort porträtiert habe, die waren auch interessiert daran, dass sie, ich sage jetzt einmal, uns Menschen ohne Beeinträchtigung der Lebenswelt da draußen etwas erzählen und zeigen aus ihrem Leben, das wirklich hochinteressant ist und das da auf äußerst charmante und intelligente Art und Weise auch uns gezeigt wird und sie aus lauter Einzelszenen halt mosaikartig dann zu dem Gesamtfilm verdichtet. Aber es war eben in Wirklichkeit einfach so, dass ich diesen Protagonisten gegenüber mit einer wirklich sehr ehrlich gegenübergetreten bin, mit einem ehrlichen Interesse, und sie einfach versucht habe kennenzulernen, und diese Ehrlichkeit und diese Offenheit und dieses Interesse an ihnen ist mir dann eigentlich wie ein Echo wieder zurückgegeben worden, und dafür bin ich sehr dankbar natürlich.
Ich höre da jetzt auch raus aus dieser doch sehr schönen Erzählung, dass du scheinbar geschafft hast, die Kamera, trotzdem sie da war, aufzulösen. Hast du das so empfunden, oder gab es da Momente, wo du das Gefühl hast, da passieren jetzt Dinge, weil die Kamera da ist?
Nein, also das war auch meine höchste Prämisse quasi, dass wir einen Film, oder dass ich da einen Film mache, der ehrlich ist, im Sinne von Dokumentation, im Sinne einer Dokumentation, wo nichts, keine gestellten Szenen drinnen sind, wo nichts wiederholt wird. Das heißt, das ist, wenn ich die erste Szene des Filmes, das ist eine äußerst einprägsame Szene, wo man 3 Minuten lang der Julia Kulczycki, der Hauptprotagonistin des Filmes, dabei zusieht, wie sie eine Türe versucht zu öffnen, und zwar da steht die Kamera im Stiegenhaus und sieht quasi nur die Türe, und hinter dem Milchglas ärgert sie eben die Julia Kulczycki ab und plagt sich, damit sie hineinkommt. Wenn ich so eine Szene zum Beispiel hernehme als Beispiel, die ist einfach gedreht worden im Sinne von, okay Julia, wir wollen sehen, wie du einfach durch deinen Spasmus gewisse Probleme hast natürlich, wenn du eine Tür öffnen musst, wenn du dann das Postkastel nach der Eingangstüre aufmachst und so weiter und so fort. Geh bitte vor halt nach draußen und dann filmen wir das. Und dann wird abgedrückt und dann schaut man einfach und merkt als Kameramann und als Regisseur, okay, du musst jetzt da einfach ganz ruhig bleiben und abwarten, was passiert, und das dokumentierst du, sei gefasst auf alles und nimm, was du bekommst, und das wird dann eigentlich beim Schnitt erst dann so richtig halt herausdestilliert, was die Geschichte dann bildmäßig auch erzählt, auf der visuellen Ebene und halt auch auf der Tonebene dasselbe. Also in Wirklichkeit war das aber etwas, wo extrem darauf geachtet wurde, nichts zu verfälschen.
Was für mich noch sehr interessant wäre, du hast ja sowohl mit behinderten Protagonisten gearbeitet, als auch mit nicht behinderten Schauspielern, Schauspielerinnen. Jetzt die zwei Unterschiede. Gibt es einen Unterschied, und was ist der Unterschied, ob du mit behinderten Menschen arbeitest oder mit nicht behinderten? Und andererseits, was ist der Unterschied, ob du mit behinderten Laien arbeitest oder mit sogenannten normalen Schauspielern? Ändert sich da was in der Art, Regie zu führen, oder?
Eigentlich nicht für mich. Ich behandle da alle gleich. Ich habe jetzt da, es kommt da auf die Form der Beeinträchtigung an. Ne? Wenn du jetzt mit einem Autisten etwas drehst, ist seine Konzentrationsfähigkeit zum Beispiel etwas, was für dich jetzt in dieser Szene im Vordergrund stehen muss, auf was du reagieren musst als Regisseur. Was anders ist, wenn er mit einem körperlich beeinträchtigten Menschen zusammenarbeitet, der kann meinetwegen Schachweltmeister sein und hat ganz andere Probleme im Leben. Also das muss man sehr unterschiedlich eigentlich sich anschauen, wer was für Vor- und Nachteile, wenn ich es jetzt mal so brutal sagen darf, so pragmatisch hat und wie man damit umgeht. Für mich ist aber dennoch so, dass ich einfach alle gleich behandle und das auch irgendwie dann setzt sie dann auch irgendwie fort in der Arbeit und dadurch kommt es halt auch zustande, dass man da sehr intime Gespräche dann teilweise führt, wurscht, ob das jetzt Menschen mit oder ohne Beeinträchtigung sind, weil einfach ein gewisses Gesprächsklima dann da ist. Ich mache keine Interviews, ich führe Gespräche. Das ist zum Beispiel auch ein Unterschied. In einem Interview musst du ja in 30 Sekunden, nicht einmal, eigentlich in 15 Sekunden, aber ein Message rüberbringen. Aber ich finde es eigentlich spannender, wenn ich eine Viertelstunde lang rede und 3 bis 4 Ansätze von dem Menschen hinter dem Mikrofon quasi mitkriege, wie er das Thema umschifft oder dann irgendwann mal doch genau ins Schwarze trifft. Und das, ich weiß nicht, das ist eine zwischenmenschliche Geschichte einfach. Man muss sich da als Regisseur einlassen auf das Gegenüber oder die Gegenüber und einfach versuchen zu spüren, was jetzt Sache ist und was machbar ist und was nicht. Und nichts erzwingen wollen. Ne?
Wie gehst du damit um, wenn du siehst, dass dass eine Szene oder eine Situation, die du gerne hättest für deinen Film, aufgrund einer Behinderung nicht kommt oder nicht funktioniert?
Ist mir noch nicht passiert. Weil wenn ich jetzt, also im Dokumentarfilm gibt's das nicht, da weiß ich ja, auf was ich mich einlasse und was mich erwartet, mehr oder weniger. Und wenn ich jetzt etwas schreibe für Schauspieler, dann habe ich ja auch vorher die Information, wer jetzt was für Fähigkeiten hat, ne, hat mehr oder weniger, oder was für Handicaps. Und ich meine, wenn ich jetzt, ich sag's mal blöd, einem Rollstuhlfahrer irgendwelche Hochseilartisten-Szenen zuteile, naja, dann ist klar, dass das nicht funktioniert. Also das ist eigentlich eine Frage der auch wieder des Feelings und der Recherche, schlicht und einfach. Und dann vermeidet man sowas halt auch.
Das heißt, man muss eigentlich non anet, wie bei jedem nicht behinderten Schauspieler auch, den Menschen vor Augen haben und den Menschen quasi auf dem Leib schreiben. Ja.
Was soll ich Hubschrauber-Stunts schreiben, die A nicht finanzieren kann und B, der Schauspieler hat Höhenangst und kommt dort gar nicht hin. Also das geht halt nicht.
Ja. Die nächste Frage, wie kam es eigentlich zu dem Titel Leben ohne Fassade?
Ich bin bei mir zu Hause am Balkon gesessen und habe mir 20 Minuten gegeben, dass mir Titel einfällt, damit ich das Ansuchen fürs BMUKK fertigstelle. Und dann habe ich einfach ein bisschen Gehirn gejoggt und habe halt, ich weiß nicht wie, es hat mich halt dann irgendwie dieser Titel getroffen. Also ich habe ihn gesucht und er hat mich gefunden, so muss man sagen. Es ist einfach aufgetaucht. Ist jetzt kein Konstrukt oder sonst irgendwas, sondern es ist ja, wie soll ich sagen, durch Gespräche mit Betreuern zum Beispiel, ja, die nicht vor der Kamera jetzt sichtbar sind oder nicht vor der Kamera gezerrt worden sind für Interviews etc., ist mir eigentlich aufgefallen, dass in den meisten Antworten, wenn ich frage, warum oder wie lange machst du das schon, war immer dieses und diese Ehrlichkeit der Menschen mit Beeinträchtigung, das hat die Leute so fasziniert und das hat mich selber auch sehr fasziniert und getroffen. Ich habe da jedes Mal 2-3 Tage gehabt, wo sämtliche Versuche von Coolen es in mein Äußeres oder in mein Leben zu bringen, einfach von mir abgefallen sind, weil ich einfach gesehen habe, es geht im Leben um was anderes. Aber wenn man das vorher schon weiß natürlich und sowieso mit sich herumträgt, dieses Wissen und diese Information, wenn man es einmal erlebt hat, ist es wieder etwas anderes. Und da hat mir einfach auch diese Ehrlichkeit und diese einfach diese Echtheit der Menschen halt auch übermannt. Und in der Erinnerung an diese Gespräche ist dann irgendwie das zu dem Titel gekommen.
Jetzt ganz provokant gefragt, glaubst du, ist dir mit dem Film gelungen, die Fassaden der Menschen abzutragen, sofern sie da waren, die du porträtiert hast? Oder hast du mehr gewünscht?
Nein, das war bei jedem oder jeder Einzelnen natürlich unterschiedlich, wie lang das geworden ist dann oder wie kurz die Distanz war. Aber das ist auch klar, weil jeder Mensch unterschiedlich ist. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass mir zum Beispiel auch die Julia als Hauptprotagonistin sehr weit reinlassen hat in ihr Leben und ihre Ansichten. Das ist, glaube ich, auch spürbar im Film und das ist halt auch ein Pluspunkt, wenn man schon eine Dokumentation machen will, ist das das Schönste eigentlich, wenn man dann in Diskussionen mit dem Publikum herausfindet, dass die Leute beeindruckt sind von der Stärke der Protagonisten in ihrem Leben und dies in die Realität quasi mit hinübernehmen. Das kann sich ja äußern, wie es bei der Julia war, die zum Beispiel hat jemand vom Land Oberösterreich, der im Sozialressort tätig war, den Film gesehen und hat sich gedacht, hey, das muss doch gehen, dass sie irgendwie die Schule besuchen kann, was sie sich am Ende des Filmes wünscht und hat sie eingesetzt für sie oder ihr ist jetzt beim Umzug sehr entgegengekommen worden vom Land Oberösterreich, die einen Umzugs-LKW gecheckt haben und so weiter und so fort. Also die Julia zum Beispiel profitiert einfach persönlich jetzt von dieser ganzen Geschichte, dass sie von außen immer wieder Leute trifft, die sich für ihr Leben interessieren und ihr helfen wollen. Nicht jetzt im blöden Sinne helfen, Oma, die ist so arm, sondern einfach sehen, was sie für eine Stärke hat. Und wenn es dann einfach quasi an der Hardware irgendwo fehlt, dann kriegt halt die Julia da jetzt immer wieder so Hilfestellungen für diese ganzen Sachen und das finde ich ganz großartig, dass sie da profitiert persönlich einfach für ihr Leben davon, dass sie mir ihr Leben gezeigt hat. Und ich profitiere persönlich sowieso davon.
Jetzt nur, um dabei zu bleiben, ich glaube, ich kenne die Julia auch, ich habe auch mit ihr gearbeitet. Ich glaube, der Julia im blöden Sinne zu helfen, von wegen eine Armut oder ein Mitleid anzudichten, das sollte man, glaube ich, nicht versuchen, oder? Was hast du da für Erfahrungen? Wenn man der was andichtet oder ihr Schwächen unterstellt, dann, glaube ich, kann sie ziemlich rabiat werden, oder?
Also sie ist da äußerst selbstbewusst und sie scheut auch nicht davor zurück in Publikumsdiskussionen, die wir eigentlich fast wöchentlich machen, wo wir unseren Film begleiten quasi zur Vorstellung und dann eine Diskussion ansetzen danach. Da kann sie ziemlich auf die Barrikaden steigen und auch Leute dann sehr streng eigentlich darauf hinweisen, was in ihrem Leben da Sache ist, mehr oder weniger, so wie zum Beispiel eine Besucherin der Premiere in Linz hat gesagt, na, ist ein super Film und klasse, der wird ihrem Sohn auch gefallen, der hat nämlich auch einen Spasmus. Und die Julia nimmt sich das Mikrofon und sagt, warum ist er nicht da? Ja, na, der hat morgen Schule und sonstiges. Und sie sagt, Herr, Entschuldigung, es ist gerade einmal 9 Uhr. Glauben Sie wirklich, Ihr Sohn schläft schon? Warum ist er nicht da? Die Frau hat 50 Euro nachgezahlt für eine DVD. Für eine. Und hat quasi den Kaufpreis fast verfünffacht. Also die Julia kann das schon. Und da merkt man auch, die lässt sich gar nichts gefallen. Und die hat auch da irgendwie ihre Beeinträchtigung, ihre körperliche akzeptiert und hat einfach zum Beispiel das Problem, dass sie leider von den Passanten auf der Straße oder halt einfach von unserer Gesellschaft durch die körperliche Beeinträchtigung auch in dieses Eck der körperlich und geistigen Beeinträchtigung gedrängt wird, wo ihr quasi angedichtet wird, naja gut, du kannst das und das und das sowieso nicht und so weiter und so fort und das zeigt sie einfach in dem Film, dass das vollkommener Blödsinn ist, weil die sie als jetzt als Jungjournalistin Arbeit und Radiosendungen gestaltet, die sie halt auch wirklich auch selber abwickelt und so weiter. Also von Reiten in der von der Frühkindheit bis heute alles Mögliche, wo man eigentlich mit jeder Minute des Filmes mehr und mehr erstaunt ist, was sie alles macht und gerade eben als Mensch ohne Beeinträchtigung sie dann insofern eine Scheibe abschneiden kann, sagt, also die, was diese Person an Kraft in den Alltag und in ihr Leben steckt, das muss man erst einmal schaffen. Ja. Also es ist eigentlich quasi die, sie bringt es dann schon fast ins Gegenteil wieder, ne? Und was sie quasi angeblich trotz ihrer Behinderung macht, da sagt sie ja selber, es ist glaube ich eher wegen meiner Behinderung, dass ich so stark bin, als trotz.
Hast du persönlich vor dem Film Zugang oder Erfahrungen mit Behinderungen gehabt?
Keine. Überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Also es war für mich aber auch das Spannende dran, weil dadurch auch dieser Zugang, den der Film auch wählt, dass man einfach auch den Leuten die Möglichkeit gibt, aus ihrem Leben zu erzählen und so, nicht irgendwie getrübt wird durch irgendwelches Wissen, was da über dir oder mit dir dann schwebt, sondern was du einfach ihnen quasi das Mikrofon in die Hand halt gibst und sagst, so, und jetzt, ich bin da, du bist da, gehen wir los, erzähl mir etwas. Also es war quasi ein Vorteil, dass ich überhaupt keine Vorerfahrung gehabt habe.
Und jetzt als Abschluss sozusagen, wie hat denn das Publikum reagiert? Wie ist der Film angenommen worden?
Da muss man dazu sagen, der Film, also Leben ohne Fassade, ist bis dato erst in Oberösterreich released worden, weil mir die Geburt meines zweiten Kindes quasi dazwischen gekommen ist. Das heißt, eine nationale Auswertung steht noch bevor. In Oberösterreich muss man dazu sagen, dass das im Kino und bei Filmfestivals etc. äußerst gut angenommen wird. Sehr interessiert die Leute. Und mir fällt noch irgendwie die wirklich konstruktive, schwere Kritik, die einmal den Film auch zerreißt, wo man persönlich als Filmemacher dann einmal dran kiefeln muss und das verdauen muss und dadurch auch wieder was lernt natürlich. Das geht mir noch ab, aber da wird sich sicherlich auch noch eine Person finden, die das einmal in die Hand nimmt. Da bin ich mir sicher. Ja, es ist an und für sich sehr gut bis jetzt angenommen worden, außer es hat sich halt noch kein Verleih oder Vertrieb dafür gefunden oder Sales Management, dass der Film international vertrieben wird. Aber das kann ja noch werden.
Das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber erstens mal, wieso fehlt dein Verriss? Brauchst du das damit es dich anspornt? Und andererseits, bist du mit deiner eigenen Arbeit zufrieden?
Also ich bin mit Leben ohne Fassade durchaus zufrieden. Als Regisseur, als Kameramann, als Cutter auch. Mhm. Der Verriss fällt mir deshalb, damit man eine Mitte findet. Ich habe jetzt nur sehr einseitige, gute Positivkritik quasi bekommen und keine Negativkritik. Negative Sachen nur in äußerst geringen Dosierungen. Mhm. Und da ist, ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, ich glaube dem Frieden nicht ganz. Ja. Und okay. Man merkt dann auch, wenn man den Menschen bei Vorstellungen sie ermuntert, auch unangenehme Fragen zu stellen, dann gehen sie auch mehr aus sich heraus als Publikum und stellen dann auch unangenehme Fragen. Aber es wäre jetzt schlecht, nicht, dass ich jetzt mich anbiedere, dass man meinen Film verreist, aber wenn du was Negatives und was Positives hast, dann hast du auch Mitte irgendwie und kannst das ein bisschen besser einordnen. So habe ich nur positive Sachen und das ist halt dann, man schwimmt dann eigentlich ein bisschen, man glaubt diesen Frieden nicht.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
Du kennst das, oder?
Ich kenne das, ja, aber du weißt ja auch, wie die Frage gemeint war, nehme ich an.
Ja, ja.
Die letzte Frage jetzt, ich glaube auch, dass es ein sehr guter Film ist. Und ich hoffe auch, dass wir jetzt vielleicht mit dem Gespräch auch Lust gemacht haben, den Film sich anzuschauen. Gibt es Vorstellungen, die in nächster Zeit anstehen, beziehungsweise kann man die DVD irgendwo bestellen?
Die Produktionsfirma des Filmes heißt Very Very Film Production. Das schreibt man über das englische Wort für sehr. Und gleich weitergeschrieben, Victor Anton Richard Y, verivari.com, dort ist eine Kontaktadresse, das ist eben meine. Und wenn man mir sagt, man will XY DVDs gern haben oder wo kann man das einmal sehen und so weiter, ist das sicherlich einmal möglich. Es ist auch geplant, dass man den Film natürlich in Wien zum Beispiel herausbringt und herausgibt und herzeigt in Kinos. Nur ist es da einfach so, dass der ganze PR-Aufwand viel Zeit in Anspruch nimmt und ich jetzt schon wieder im nächsten Projekt bin und mir diese Zeit natürlich auch sehr konzentriert nehmen muss und das von langer Hand planen muss, weil man das halt dann auch über Institutionen wie Lebenshilfe, Caritas etc. bewerben muss, damit man da dieses Special Interest Publikum auch findet, weil natürlich für die breite Masse, das ist ehrlich gesagt vom Thema her natürlich schwierig, dass man die bekommt. Aber wenn man sowas macht, dann muss das natürlich gut geplant sein und deshalb dauert es noch ein bisschen. Und DVDs sind ausschließlich bei mir zu beziehen.
Okay, Dieter, dann bedanke ich mich mal, dass du dir Zeit genommen hast, trotz deines Projektstresses. Sofern wir dürfen, bleiben wir dran und werden dann über dein Folgeprojekt berichten.
Bitte gerne.
Und dabei einmal herzlichen Dank für das Gespräch.
Guten Abend auf jeden Fall noch nicht.
Das war eine Sendung von Florian Jung. Technik Bernhard Ortmeier. Schnitt Christoph Zirnbacher. Nächste Woche hören Sie an dieser Stelle eine Sendung mit dem Titel Freaky Friedhofsgeschichten. Passend zu Allerheiligen nehmen wir Sie mit auf einem Spaziergang durch das schöne, schaurige und gruselige Wien. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Zirnbacher. La soledad.